Im Dienst seiner Majestät. Manche haben die Assoziation von James Bond an dieser Stelle. Und James Bond ist ja vielleicht nicht so wirklich der geborene Diener, eher so ein Macho. Obwohl er ein Macho ist, geht er lieber in einen Liebesfilm als in die Achterbahn. Wissen Sie warum? Er mag es lieber gerührt als geschüttelt. Bewunderung und Neid gehören bei uns untrennbar zusammen, behaupte ich. Ich frage Sie ganz kurz, dass Sie das für sich mal innerlich überlegen oder ihr für euch. Was sind eure beliebtesten Influencerinnen oder Influencer, Stars, Sänger, Fußballprofis oder Vorbilder, vielleicht bewunderte Serienhelden? Und da gibt es so manches an denen, was wir bewundern, wo wir sagen, das würde ich auch gerne. Es gibt sogar Stars, die wir eigentlich ablehnen und auf die wir doch interessanterweise neidisch sind. Also, ich gestehe, James Bond war nie so richtig mein Held, aber irgendwie gehört er doch dazu und aus nostalgischen Gefühlen habe ich in letzter Zeit auch mal wieder den ein oder anderen Film gesehen und schmunzle über diesen völlig überzogenen Macho. Und doch, jedes Mal, wenn ich James Bond sehe, in seinem adretten Anzug, in seinem Sportwagen, wie er ganz elegant über irgendwelche schwindelerregend hohen Gebäude oder Kräne rennt, wie er die fürchterlichste Folter mit einem lächelnden Achselzucken über sich ergehen lässt, dann merke ich, es gibt doch so einen kleinen neidischen Stich in meinem Herzen, wo ich denke, guck dich mal an. Also den Sportwagen würde ich ja schon auch gern mal fahren. Und vor allem mit den Extras, sie auch. Den Knopf auf und die Raketen schießen. Oh, schöne Sache. Vor allem im Stau oder sowas wäre das manchmal ganz praktisch. Und ich gebe schon zu, im Nachhinein denke ich, na, als junger Mann, ganz den gleichen Flirtfaktor hatte ich auch nicht unbedingt. Allerdings ist es auch bei Gott so, dass Bewunderung und Neid zusammenfallen. Gott ist allwissend, unsterblich, ohne Grenzen und mangelreich, unverschämt glücklich und grenzenlos mächtig. Die Liste ließe sich fortführen und ich denke, es kränkt uns, dass wir all das eben nicht auch sind. Wir werden es auch nie sein. So sind wir gar nicht von Gott geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, um von Gott beschenkt zu werden. Er ist unser Glück, während er selbst in sich das Glück ist und niemanden braucht, der ihn beschenkt, weil er einfach nur Glück ist. Das ist sein Wesen und Schönheit. Gott kennt kein Bedürfnis und ist auf niemanden und nichts angewiesen. Wir aber sind von Grund auf bedürftig. Wir kommen bedürftig zur Welt. Wir brauchen eine Mutter, die uns in den Arm nimmt und die uns stillt. Und das geht bis an unseren letzten Lebenstag so, dass wir zutiefst bedürftig und angewiesen sind auf andere, auf die Liebe von anderen. Es verlangt uns ganz und gar nach Gottes Liebe und wir sind darauf angewiesen, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Er ist das Leben in sich und für uns ist das Leben nur Geschenk von Gott. Ohne ihn gibt es uns gar nicht. Sehen Sie, und jetzt unterscheidet sich ein Kind Gottes von einem Menschen, der in Sünde gefangen ist. Ein Kind Gottes lobt Gott von Herzen als den Geber aller guten Gaben und ist glücklich und zufrieden darin, weiß sich von Gott beschenkt. Gott ist vollkommen gut, mächtig, schön, herrlich. Seine Ehre ist unsere Freude, so wie wir es in dem Lied vorhin gesungen haben. Der Mensch allerdings, der in Sünde gefangen ist, mag zwar Gottes Größe anerkennen, vielleicht sogar staunen, vielleicht sogar in den Gottesdienst gehen, Gott vielleicht sogar bewundern, aber zutiefst ist ein Mensch dann neidisch, im eigenen Stolz gekränkt. Auf Gott angewiesen zu sein, macht uns Angst, wenn wir Gott misstrauen. Auf Gott angewiesen zu sein, das macht uns Angst, wenn wir Gott misstrauen. Falls Gott nicht gut ist, ist mein Leben ständig in Gefahr und vom Nichts bedroht. Und ich will all diese Gaben Gottes eben eigentlich nicht als ein Geschenk. Ich will Leben nicht als ein Geschenk, das Gott mir gibt, sondern ich will es in mir selbst haben. Darüber verfügen können, aus mir selbst heraus wissen, ich gehe nicht unter, nur weil Gott mich vielleicht vergessen könnte. Die ersten Erzählungen in der Bibel decken diese Grunderkrankung unseres Herzens auf. Den Sündenfall, wir hatten das gerade im Konfi-Unterricht, diese Erzählung, als wir uns Gottes Macht aneignen wollen. Eva und Adam essen von der verbotenen Frucht, weil sie daran zweifeln, dass Gott es mit ihnen gut meint. Sie greifen nach etwas, was ihnen nicht zusteht. Wer Gott misstraut, für den wird die eigene Abhängigkeit von Gott zur Last. Und beim Turmbau zu Babel? Dort wird uns erzählt, wie die Menschen sich einen Namen machen wollten, weil sie Angst haben, dass Gott sie vielleicht gar nicht ehren oder sehen könnte. Und sie bauen eine riesige Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reichen soll. Sie wollen Ehre, Ruhm, Unsterblichkeit und Glanz. All das, was uns tatsächlich als Werk von Menschenhand vor allem in Städten begegnet. Diese große Sehnsucht der Menschen, selber Glanz und Unsterblichkeit zu haben. Man blickt bewundernd auf zu dem großen Palast und sieht die Macht und die Herrlichkeit der Fürsten und was Menschen machen können. Wissen Sie, wir waren gerade Anfang des Jahres in Paris und da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Zu wie viel Schönheit und Pracht Menschen in der Lage sind. Sie gehen durch die Museen und sie staunen. Sie sehen diese Gebäude und diese großen Plätze und sie sind begeistert. Sie merken diese Lebensart, eine Stadt, die nie dunkel wird. Nachts ist alles, vor allem in der Nachweihnachtszeit, so herrlich beleuchtet. Autos fahren, es wird gehupt, da ist Lebendigkeit, da sind die ganzen Cafés voll mit Menschen. Es ist wunderbar, wir Menschen, wir können uns einen Namen machen. Das Problem dahinter ist, dass wir wie ein Dieb nach etwas greifen, was Gottes ist. Wir wollen nach etwas Göttlichem greifen, um selbst für uns Unsterblichkeit zu gewinnen, statt Gott zu vertrauen, dass unser Leben von ihm kommt. Wie ein Räuber greifen wir nach der Beherrschung der Welt, sei es durch militärische Macht oder sei es dadurch, dass wir uns die Natur unterwerfen in unserem technischen Genie. Und das geht runter bis auf unser alltägliches Leben. Sie kennen das alle. Ihr Schüler kennt das, die Älteren kennen das. Intrigen, Machtspiele, Lügen. Wir alle kennen das. Selbst gut dastehen wollen und sich einen Namen machen. Macht über andere gewinnen. Selbst so viel vom Glück abbekommen, wie möglich ist. Und wissen Sie, daraus entsteht Streit, Verletzung, Trennung, Spaltung und im Großen dann der Krieg. Was Paulus macht, ist, er führt den Christen in Philippi das absolute Gegenteil vor Augen von all dem, was ich gerade beschrieben habe. Einen, der loslassen kann. Christus selbst. Wir haben das schon gehört letztes Mal, Paulus liebt die Gemeinde in Philippi. Was ist das für eine wundervolle Gemeinde? Und wir hören das in der Schriftlesung von Jörg, wir haben das am Anfang gehört, da gibt es schon alles. Da gibt es Ermahnung, die Menschen halten zusammen, sie suchen tatsächlich, was den anderen dient. Und er sieht aber noch viel mehr. Er sieht ihren Zusammenhalt und ihre Liebe. Aber auch in Philippi gibt es, die überall und zu allen Zeiten, auch in der Kirche, auch in der Gemeinde, auch bei uns, Streit und Uneinigkeit. Im 4. Kapitel später seines Briefes nennt er sogar zwei der Gemeindeglieder, die wohl daran schuld sind, dass die Gemeinde in der Gefahr steht, sich zu spalten oder warum sie zerstritten ist. Es sind dies Evodia und Syntyche. Paulus ringt darum, dass die Christen in Philippi so leben, wie es sich für Kinder Gottes gehört, nämlich wie. Wie sollen Kinder Gottes leben? Nicht Eigennutz und Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen? Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Also das ist schon herausfordernd, den anderen höher achten als mich selbst. Sehr zuvorkommend sein, zu wissen, der andere ist unendlich wertvoll und ich kann mich kleiner machen. Das ist wirklich Demut. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Kinder Gottes kennen den Weg zur Einheit und der heißt Demut. Ein dienendes Herz, das den anderen sieht und seine Not. Wenn du dich fragst, was du willst und brauchst, also wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt und denkst, was kann diese Gemeinde mir geben? Schaue ich mal um, das sind alles Leute, die nennen sich alle Christen. Was kann ich denn von denen so erwarten? Die sollten mich sehen, die sollten freundlich zu mir sein, ich sollte mich wohlfühlen, die sollten eine tolle Liedauswahl da vorne haben und überhaupt sollten alle ganz friedlich sein und mich anlächeln und das sollte total schön sein. Und so bringt jeder von uns so seine Erwartungen mit. Das gilt natürlich auch sonst im Leben, nicht nur in der Gemeinde. Aber Paulus geht es um die Gemeinde. Wenn du so denkst, wenn du mit deinen Gaben beklatscht werden willst und gesehen sein willst und bewundert sein willst, dann richtest du Gemeinde zugrunde. Aufbauen werden wir Gemeinde ganz anders, weil du nämlich anders lebst als Christ, weil du lebst wie Christus. Mit einem Herzen, das überreich von Jesus beschenkt ist und deswegen andere in Liebe achten und höher schätzen kann als sich selbst. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Und jetzt stellt Paulus Christus vor Augen. Sehen Sie, Gott ist überhaupt nicht geizig. Das ist ja schon grundsätzlich nicht so, aber das ist ja unsere Angst, dass er geizig wäre, dass er vielleicht doch nicht gut ist. Und jetzt wird gezeigt, Gott ist nicht geizig an Christus. Er gibt alles auf. Er ist vertrauenswürdig. Schau ihn dir doch an. Schau dir an, Christus, der, jetzt haben wir keine Krippe mehr, der in der Krippe geboren wird, der am Kreuz stirbt, der ganz für uns ist. Er hält nicht fest. Er hält nicht fest, was er hat. Seine Unsterblichkeit und seine Macht. Christus, der Sohn Gottes. Er hat all das, wonach du dich sehnst. Er hat das. Sein Glück, seine Schönheit. All das, was uns neidisch machen könnte. Wir wollen immer mehr und halten daran fest. Und er lässt es los. Er war in göttlicher Gestalt, er war Gott gleich, er war im Reich Gottes, er ist Gott selbst. Aber er hielt daran nicht fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Wenn du dich fragst, wie Gott ist, so ist er. Dass er um deinetwillen auf alles verzichten kann, um dir zu zeigen und ganz neu zu beweisen, dass er vertrauenswürdig ist. Wissen Sie, ich war mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie legendenhaft ist. Ich habe es extra nochmal recherchiert. Wissen Sie, wie man früher Affen in Asien und Afrika gefangen hat? Ein ganz bekanntes Beispiel. Nein, weiß man nicht? Okay. Ganz einfache Sache. Man hat zum Beispiel Kokosnüsse genommen und hat ein Loch reingebohrt, das genauso groß wie die Hand eines Affen ist. Ja? Also der Affe kann seine Hand durch die Öffnung von der Kokosnuss stecken. Innen drin hat man einfach ein paar leckere Nüsse reingelegt. Und man hat diese Kokosnuss dann am Baum befestigt. Was passiert? Der Affe merkt, da gibt es leckere Nüsse. Er kommt zur Kokosnuss und ganz einfach, die ist ja groß genug, die Öffnung, streckt seine Hand durch die Öffnung. Und geschickt wie er ist, greift er nach den Nüssen. Ein bisschen ein Problem, die Faust ist jetzt groß, die geht nicht mehr durch die Öffnung von der Kokosnuss. Jetzt würde man denken, wenn der Affe schlau wäre und er merkt, dass jetzt seine Jäger kommen, also man weiß, in Afrika und Asien wurde auch das, unter anderem auch das Fleisch gegessen von den Affen, also dem Affen, egal was jetzt passiert ist, dem ging es auf jeden Fall nicht gut bei dem, was kam. Also der Affe guckt zu dem, der kommt. Ziemlich dumm, oder? Und wird gefangen. wenn er nicht in der Lage ist, die Nüsse, die er einmal in seiner Hand hat, wieder loszulassen. Das ist das Urbild von dem, was die Bibel Sünde nennt. Wir greifen uns etwas, um uns etwas zu nehmen, das uns Gott eigentlich von sich aus schenken will, zu dem wir aber Vertrauen brauchen. Wir greifen danach und wir wollen es besitzen und wir lassen es nicht mehr los. Und das ist unser Untergang. Christus rettet uns, indem er loslässt. All das, was ihm zusteht und gehört. Er ist Gott selbst, aber wird ein Diener, ein Mensch, so wie wir. In dem Kind Jesus im Stall von Bethlehem, er geht ganz die andere Richtung als wir. Merken Sie das? Das ist so krass. Christus ist ein Bild, das eigentlich allem widerspricht, was unserem menschliches Handeln ausmacht. Halten wir kurz fest, was ist das Ergebnis der Sünde? Erstens, wir geben Gott nicht die Ehre und wir vertrauen ihm auch nicht. Wir wollen nicht auf ihn angewiesen sein. Wir erleben das als Bedrohung für uns. Und sein Reichtum macht uns neidisch. Und zweitens, wir verlieren dadurch die Freude der Kinder Gottes, die beschenkt werden und in Gott ihr Glück finden. Christus geht also die andere Richtung. Im Dienst seiner Majestät wird er wirklich ein Diener, hingegeben und aufopferungsvoll und selbstlos. Er kommt nicht, um seine eigene Ehre zu suchen, sondern um gehorsam zu sein. Er legte die göttliche Gestalt ab, heißt es bei Paulus, und nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines Dieners. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst, also wir streben nach Ruhm und größer zu werden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod dort am Kreuz. Jesus durchbricht den Fluch unserer Sünde, die nach dem Leben greift wie ein Dieb, das uns doch nur geschenkt werden kann, indem er selbst sein Leben für uns lässt. Gehorsam, dem Vater vertrauend, bis zum Schluss am Kreuz. Und sehen Sie, der Tiefpunkt ist hier am Kreuz erreicht. Hier wird alles vertauscht. Hier dreht sich sozusagen alles um. Er, der das Leben ist, in Person, der es geben kann, der einen Lazarus aus dem Tod auferweckt hat oder den Jüngling von Nain, der Leben in sich hat, er gibt sein Leben hin. Er, der die Würde und die Schönheit in Person ist, durch dessen Augen Gottes Liebe uns anblickt, er lässt sich in den Staub treten, bespucken, durch Wunden entstellen und nackt entblößen. Wer sich zu diesem Christus bekehrt, der bekommt Anteil an dem Geheimnis seiner Hingabe. Anteil an einer Kraft, die keiner von uns mehr aus sich selbst hat. Sie denken an den Affen. Auch die Gefahr des Jägers, der kommt, hilft dem Affen nicht loslassen zu können. Hier hast du das christliche Leben in Christus. Schau dir sein Leiden und sein Sterben an, dann kennst du den Weg, den ein Christ geht. So entsteht Einheit, Frieden und Miteinander. In Christus beginnt eine Gemeinschaft der Demut. Verstehen Sie, dass diese Hingabe, die Christus gelebt hat, eint Menschen. Wenn ich den anderen höher schätze als mich selbst, wenn ich keinen Mangel mehr habe und vor dem anderen nichts befürchten muss, weil ich von Christus reich beschenkt bin, dann kann ich geben und dann entsteht Einheit untereinander. Das ist das Gegenteil davon, Macht und Ruhm und einen Namen für mich selbst haben zu wollen. Aber niemals, niemals als Opfer oder aus irgendeinem seltsamen, selbstlosen Darben. Wissen Sie, Christus war zu keinem Punkt seines Leidens und seines Sterbens einer, der sich selbst bemitleidet hätte nach dem Motto: Oh, wie schlimm geht's mir und wie traurig ist das alles. Was er vor Augen hatte, war die Ehre des Vaters. Dafür hat er gelebt, für die Ehre des Vaters, aus seiner Herrlichkeit. Und da hatte er seinen Blick drauf gerichtet, die Herrlichkeit des Vaters. Und was dann passiert ist, dass die Logik Gottes greift, die so anders ist als unsere. Wer loslässt, wird glücklich. Wer seinen Neid auf Gott und sein Misstrauen los wird, der findet Ruhe und Lebensglück. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht, hat ihm einen Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Sehen Sie, das ist die Bewegung. Christus selber, anders als wir, geht genau den anderen Weg. Er erniedrigt sich. Christus steigt hinab aus dem Himmel beim Vater zu uns auf die Erde und noch tiefer bis an das Kreuz, wo er unsere ganze Sünde trägt und unser ganzes Elend auf sich nimmt. Das ist der Weg, den er geht. Ganz anders als unser Weg. Und was ist das Ergebnis? Was tut Gott? Gott erhöht ihn, weckt ihn vom Tod auf, gibt ihn dem Namen über alle Namen und setzt ihn zu seiner Rechten wieder ein. Das ist die Herrlichkeit. Gott erhöht ihn, weil er sich erniedrigt hat. Das sagt uns aber auch, was Gott mit denen macht, die sich selbst erhöhen. Auch das steht in der Bibel. Wer sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden, weil er etwas an sich reißt, das nur Gott gehört. Ich glaube, dass hier auch das Geheimnis von Einheit liegt, auch in der Gemeinde. Es geht darum, dass wir Gott die Ehre geben. Sie ist unsere Freude und unser Schatz. Vielleicht wissen Sie das, in der Barockzeit war es für Gläubige, vor allem für evangelische Künstler, eine Geste ihrer Demut, dass sie ihr Talent als ein Geschenk Gottes begriffen haben. Und dass es ihnen wichtig war, das fertige Werk, das sie hatten, egal ob es ein Kunstwerk, ein Gemälde oder ob es eine Komposition war, wieder an Gott zurückzugeben. Sie wollten das nicht behalten und sie wollten auch gar nicht den Ruhm für ihr Werk für sich selber, sondern sie wollten, dass Menschen das sehen und das hören und darüber Gott loben, was er Menschen für Fähigkeiten schenkt, welche Herrlichkeit darin aufleuchtet. So ist es etwa so, dass Johann Sebastian Bach die meisten seiner Werke mit einem JJ begann, was auf Lateinisch bedeutet, Jesus, hilf mir. Und am Ende seiner Werke stand dann SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott sei Ehre. Das war damals in der Barockzeit sehr üblich. Und das war nicht irgendwie eine Macke oder eine Frömmelei, sondern das war der tiefste Herzenswunsch, den Bach hatte. Ich möchte, dass meine Werke Gott die Ehre geben. Genauso finden wir es bei Georg Friedrich Händel, etwa unter seinem Messias, oder später auch bei einigen Werken von Joseph Haydn. Daran, ob das nach Glück und Freude klingt, alles, was dir gelingt, was in deinem Leben wertvoll ist, Gott zur Ehre zurückzugeben, ob das nach etwas klingt, das dir Glück und Freude bereitet oder ob es etwas ist, was dich eher befremdlich berührt, weil du eben doch gerne deine eigene Herrlichkeit sehen möchtest, daran zeigt sich, ob du in Christus bist oder nicht. Paulus sieht sich selbst ganz mit den Augen dieses Liedes vom sich hingebenden Christus. Immer wieder schreibt er in seinen Briefen, ich habe nichts. Wir sprechen von Paulus, von dem man heute vielleicht sagen würde, er ist eine der wirklich bedeutenden Personen der Weltgeschichte, der das Christentum in alle Ecken der Welt gebracht hat. Er sagt, ich habe nichts, dessen ich mich rühmen will. Was immer du bringst, du sagst, ich bin ein brillanter Briefeschreiber, vergiss es, bleib mir damit weg. Du sagst vielleicht, ich bin ein toller Missionar oder ein toller Mentor, der junge Menschen dazu bringt, im Glauben zu wachsen. Vergiss es, verschone mich mit deinem Gerede. Wenn du über mein Leben irgendwas sagen willst, das wirklich Substanz hat und das wertvoll ist, dann sage ich dir, es gibt eins, wofür ich mich rühme, nämlich dass Jesus Christus für mich am Kreuz als Sünder gestorben ist. Das ist der einzige Ruhm, den ich über meinem Leben gelten lasse. Allein das, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Der Weg, den Jesus aus dem Himmel ging, von der Rechten des Vaters bis ans Kreuz, auf dem Hügel von Golgatha, das ist das Geheimnis der Freude, die Paulus mitten in einem Gefängnis erfüllen kann. Der Freude, von der er auch mit den Philippern immer wieder redet. Woran auch immer du wie der Affe festhältst, es bringt dich um. Und wenn du das annimmst, was Christus am Kreuz dir an Ruhm geschaffen hat, nämlich, dass du um seinetwillen geliebt und angenommen bist, dann wirst du frei, um loszulassen. Um frei, das wirklich auch geschenkt zu bekommen, was dein Herz zu Recht so tief begehrt. Dann wirst du frei zur Freude in Christus, deinem Herrn. Amen.